PS マガジン。
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Mir tun's auch nicht. Aber mir hätte man. Einen herzlichen guten Tag hier bei Radio X, eurem Lokalradio für Frankfurt. Ihr hört das ABS-Magazin, aber Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Und für euch heute im Studio sind die Gabi Jost. Hallo Gabi.
Hallo Nils.
Und ich, meine Wenigkeit, der Nils Björn Schmidtke. Und in der Technik unterstützt uns heute natürlich wie immer tatkräftig unsere Technikfee, der Helmut. Und wir haben heute mehrere Themen für euch. Das erste große Thema ist 10 Jahre Hartz IV. Da werden wir gleich eine Telefonschalte versuchen herzustellen zu Herrn Christoph Butterwegge. Er hat ein Buch geschrieben, Hartz IV und die Folgen. Deutschland auf die Republik auf einen Hartz IV und die Folgen, oje, auf dem Weg in eine andere Republik. Wir wollen mit ihm Revue passieren lassen, was die letzten 10 Jahre mit Hartz IV und uns passiert ist. Und dann haben wir noch bei uns im Studio den Arno West. Hallo Arno. Sag ja, mal kurz hallo.
Guten Tag.
Und mit ihm, er ist für Verdi hier und wir wollen am Ende der Sendung dann nochmal über das Thema Tarifautonomie sprechen. So, und jetzt gibt's erstmal eine Kleinigkeit auf die Ohren und wir versuchen dann, oder nein, nicht wir versuchen, wir werden dann natürlich die Verbindung zu Herrn Butterwegge herstellen. Und was ihr jetzt hören werdet, das ist ein Hartz-IV-Song, der seit einiger Zeit im Internet kursiert. Und wenn ihr euch, ihr braucht euch nicht wundern, die Musik dürfte euch geläufig sein, doch der Text, der hat es in sich. Ja, liebe Zuhörer, jetzt ist es soweit. Wir haben die Telefonverbindung hergestellt und am Telefon begrüßen wir Herrn Christoph Butterwegge. Hallo Herr Butterwegge, guten Tag.
Guten Tag.
Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Köln und Sie befassen sich schon seit etlichen Jahren mit dem Thema Hartz IV und den Folgen und haben dieses Jahr, jetzt 2015, auch ein Buch herausgebracht mit dem Titel Hartz IV und die Folgen. Auf dem Weg in eine andere Republik. Vielleicht könnten Sie sich noch mal kurz unseren Zuhörerinnen vorstellen, was so Ihr Schwerpunkt in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit ist, neben der Lehrtätigkeit, die Sie natürlich auch wahrnehmen.
Ja, ich beschäftige mich schon sehr lange mit der Entwicklung des deutschen Sozialstaates und da bin ich natürlich auch schon Hartz IV begegnet als einem wesentlichen Einschnitt in dieser Sozialstaatsentwicklung und ich habe auch mehrere Bücher zum Thema Armut gemacht, auch Forschungsprojekte, besonders zu Kinderarmut, jetzt zuletzt zu Altersarmut und mich damit befasst, wie dieses Problem der Armut in der deutschen Gesellschaft verharmlost und verdrängt wird und auch in diesem Zusammenhang spielen natürlich die Hartz-Gesetze eine Rolle. Sie haben dazu beigetragen, dass sich die Armut erhöht und auf der anderen Seite wird so getan, als hätten sie die Arbeitslosigkeit beinahe ausgerottet und als hätten sie Wohlstand und Wachstum gesichert. Und diesen Spagat auf der einen Seite der Jubel darüber, dass Hartz IV jetzt am 1. Januar 2015 10 Jahre alt geworden ist, seit 10 Jahren in Kraft ist dieses Gesetz und auf der anderen Seite die Not der Betroffenen, das hat mich veranlasst, zu diesem Jubiläum das Buch zu machen, Hartz IV und die Folgen.
Mhm. Ja, vielleicht könnten Sie noch einmal darauf eingehen, wie kam es überhaupt zu den Hartz IV-Gesetzen? Was sollte damit erreicht werden? Warum wurde die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe abgeschafft und zusammengelegt im SGB II unter den Hartz IV-Gesetzen?
Ja, wenn man sich in die gegenwärtige Situation hineinversetzt, dann ist es natürlich schwierig, sich vorzustellen, wie damals die Situation war. Damals hatte Gerhard Schröder 1998 die Regierung übernommen in einer rot-grünen Koalition mit dem Versprechen, die Arbeitslosigkeit, also die damalige Massenarbeitslosigkeit, zu verringern und zwar stark zu verringern. Und das gelang der rot-grünen Koalition nicht. Und um die folgende Bundestagswahl im Jahr 2002 nicht zu verlieren, wo Gerhard Schröder natürlich an dieses Versprechen erinnert, erinnert wurde, dass er gebrochen hatte, hat man einen Vermittlungsskandal der Bundesanstalt für Arbeit, die so getan hatte, als hätte sie große Erfolge bei der Vermittlung von Arbeitslosen in Arbeit, hat man benutzt seitens des Kanzleramtes, um die sogenannte Hartz-Kommission einzusetzen. Peter Hartz, ein Manager von VW, Personalvorstand, Arbeitsdirektor bei VW, der wurde beauftragt, als Bekannter von Gerhard Schröder in einer solchen Kommission Vorschläge zu entwickeln, mit denen man die Arbeitslosigkeit zu verringern hoffte. Und Gerhard Schröder machte dann die Arbeit dieser Hartz-Kommission zu seinem Ding. Er sagte, er wolle das, was dort ausgearbeitet werde, 1:1 umsetzen. Und auf diese Art und Weise wurde so eine Aufbruchsstimmung erzeugt. Hartz, Peter Hartz galt als Messias der Arbeitsmarktpolitik. Er war ein Manager, der ganz kreative Konzepte vorlegte, alles meistens in einem, ich nenne es in dem Buch Denglisch, gehalten, Jobfloater, Jobcenter, plötzlich hieß alles Englisch und es wurde so getan, als würde es nun ganz was Neues geben. Und das war eigentlich das Ziel, man wollte mit solchen Konzepten im Grunde den Arbeitsmarkt flexibilisieren, man wollte die Arbeitskräfte williger und verfügbarer und auch billiger machen und all das geschah dann in der Umsetzung in den sogenannten Hartz-Gesetzen.
Ja, gut, Ziel war die Arbeitslosigkeit zu verringern. Jetzt nach 10 Jahren Hartz IV die Frage, Arbeitslosigkeit verringert, ist das eine, ist das der Fall? Zum anderen aber ist damit auch mit der Verringerung der Arbeitslosigkeit ist damit auch eine Existenzsicherung zusammengekommen. Das ist ja auch, sind ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge.
Ja, absolut. Die offiziell registrierte Arbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen.
Ja.
Dazu haben beigetragen bestimmte Maßnahmen, wie man die Statistik bereinigt. Um so ein Beispiel zu nennen, diejenigen, die einen privaten Arbeitsvermittler in Anspruch nehmen, fallen aus der Arbeitslosenstatistik heraus, obwohl sie natürlich nach wie vor arbeitslos sind. Das sind ungefähr 100.000 Menschen, die davon betroffen sind. Auf diese Art und Weise hat man die Arbeitslosigkeit statistisch gesenkt. Man hat aber sicherlich auch die Arbeitslosigkeit ansonsten verringert. Aber die Frage ist, ob die Hartz-Gesetze einen kausalen Zusammenhang haben dazu. Und den würde ich bestreiten. Also ich bestreite, dass es Hartz IV war als Gesetzespaket, was in der Wirkung die Arbeitslosigkeit verringert hat, sondern dafür waren konjunkturelle Impulse, die Weltkonjunktur, die Exportstärke der deutschen Industrie und manches mehr entscheidend, aber ganz sicherlich nicht die Hartz-Gesetze. Und die Hartz-Gesetze haben aber auf der anderen Seite, und besonders das vierte, das Hartz IV genannt wird, sie haben stark dazu beigetragen, dass sich die Armut erhöht hat, beispielsweise die Armut von Kindern. Da kann man sehen, dass am 31. Dezember 2004, also am Tag vor der Einführung von Hartz IV, die Kinder in der Sozialhilfe etwas über 1 Million waren. Und 2 Jahre später, mit Hartz IV, waren es fast 2 Millionen Kinder, die von Hartz IV, also das heißt dem Sozialgeld, abhängig waren. Und das zeigt deutlich, durch die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe, die wurde nämlich nicht, wie Gerhard Schröder es verharmlosend nannte, zusammengelegt mit der Sozialhilfe, sondern die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft. Die Arbeitslosenhilfe war für die jüngeren Hörer, ist das sicherlich sehr wichtig zu wissen, weil sie damit nicht mehr in Kontakt gekommen sind. Die Arbeitslosenhilfe war eine Lohnersatzleistung, die den Lebensstandard der Langzeitarbeitslosen sichern sollte. Also wenn jemand viel verdient hatte, bekam er nach etwa 1 Jahr meistens des Bezuges von Arbeitslosengeld 1, so wie heute auch, bekam er damals aber die Arbeitslosenhilfe und sie betrug 53 beziehungsweise, wenn man ein Kind hatte, das unterhaltspflichtig war, bekam man sogar 57% des letzten Nettogehalts. Und zwar, wenn im Extremfall bis zur Rente. Also wenn ein Diplom-Ingenieur jahrzehntelang eingezahlt hatte in die Arbeitslosenversicherung, dann arbeitslos wurde, wurde sein Lebensstandard halbwegs, sage ich mal in Klammern, gesichert durch die Arbeitslosenhilfe. Und diese relativ hohe Leistung, die wurde jetzt abgeschafft am 1. Januar 2005. Und man fiel dann nach Bezug des Arbeitslosengeldes 1 in das neu geschaffene Arbeitslosengeld 2. Und das war keine Lohnersatzleistung mehr, die den Lebensstandard sichert, sondern es war eine reine Fürsorgeleistung auf dem Niveau der Sozialhilfe. Und man hätte es besser Sozialhilfe 2 genannt, statt Arbeitslosengeld 2, weil es bekommen auch 1,3 Millionen Menschen heute Arbeitslosengeld 2, obwohl sie gar nicht arbeitslos sind, als sogenannte Aufstocker.
Ja, das ist dann wohl auch ein Ergebnis der Hartz-IV-Gesetze. Es werden Menschen in Arbeit gebracht, fordern und fördern, möglichst schnell, möglichst effektiv. Aber es ist nicht entscheidend, ob man dann von dieser Arbeit auch leben kann.
Genau, also es kann ein Job sein, es muss auch nicht tariflich oder ortsüblich bezahlt werden. Im Grunde ist dadurch der Niedriglohnsektor natürlich stark befeuert worden. Den gab es auch vorher schon. Aber wenn man Menschen zwingt, jede Arbeit anzunehmen und wenn man bei Hartz IV mit Sanktionen, scharfen Sanktionen und Strafen droht, wenn die Betreffenden nicht jeden Job annehmen, dann ist ganz klar, dass ständig neuer Nachschub für den Niedriglohnsektor herangezogen wird.
Bevor wir vielleicht nochmal auch auf dieses Fordern und Fördern und auch auf die Sanktionen eingehen, würde ich vielleicht doch gerne nochmal, oder frage ich Sie nochmal, was steckt eigentlich für eine Mentalität und für ein Menschenbild dahinter, wenn man den Wert einer Person nur an seiner Produktivität misst und nicht an dem, was ihm eigentlich zustehen würde nach den Menschenrechten und nach der Menschenwürde. Können Sie da was dazu sagen?
Ja, das Menschenbild, das ist ganz interessant, ist eigentlich eines, was so ein bisschen mich jedenfalls erinnert an eine Sklavenhaltergesellschaft. Also dahinter steht die Überlegung, wenn man den Menschen nicht ordentlich Druck macht, dann arbeiten die auch nicht. Und die Massenarbeitslosigkeit der damaligen Zeit wurde von der Hartz-Kommission nicht zurückgeführt, etwa auf Umstrukturierung des kapitalistischen Wirtschaftssystems oder auf konjunkturelle Krisenerscheinungen, sondern die Massenarbeitslosigkeit wurde da eigentlich auf zwei Faktoren zurückgeführt. Einmal auf die Faulheit der Betroffenen und auf die, sagen wir mal, schwerfällige Vermittlungstätigkeit der damaligen Bundesanstalt für Arbeit, also der damaligen Arbeitsämter, die heute ganz modern Arbeitsagenturen heißen, seit dem Hartz-Reform-Projekt. Mhm. Und weil diese Analyse der Hartz-Gesetzgebung zugrunde lag, ist auch ganz klar, dass man zweierlei gemacht hat. Man hat auf der einen Seite den Druck auf die Betroffenen erhöht. Das war dieses Menschenbild. Wenn wir denen ordentlich Beine machen, dann gibt's bald keine Arbeitslosen mehr. Und man hat die Vermittlungstätigkeit beschleunigt. Also man hat versucht, in den Arbeitsagenturen und in den Jobcentern mit betriebswirtschaftlichen Managementkonzepten dafür zu sorgen, dass die Betroffenen schneller in jeden Job vermittelt werden. Aber man hat nicht mehr darauf geguckt, was haben die Betroffenen gelernt, was haben die Betroffenen für eine Menschenwürde, was haben die für Ansprüche an einen Beruf und an einen Arbeitsplatz, den sie einnehmen wollen, sondern man hat wirklich nur noch darauf geguckt, wie können wir sie möglichst schnell in einen Job wie auch immer vermitteln. Der muss auch nicht dazu angetan sein, zum Beispiel den Betreffenden und seine Familie zu ernähren, sondern es reicht eigentlich aus, wenn er ein geringes Gehalt bekommt und das aufstockt mit Hartz IV, dann sind wir eigentlich schon zufrieden. Und ich finde, das ist ein Menschenbild, das eigentlich des Sozialstaates unwürdig ist und das mit unserer Verfassung auch schwer vereinbar ist.
Ja, aber es kommt ja auch noch dazu, dass also viele Menschen ja eigentlich auch gar nichts für ihre Arbeitslosigkeit konnten oder können. Also wenn man sich Arbeitsbiografien anschaut, es gibt Menschen, die arbeiten in Firmen 30 Jahre und haben dann die 55 erreicht und mit einmal wird die Firma geschlossen, weil das Shareholder Value nicht ausreichend ist und man woanders hingehen möchte. Man tut mit den Hartz-IV-Gesetzen ja so, als ob das da eine selbstverschuldete ein Selbstverschulden gäbe, aber dabei ist es doch tatsächlich
ein
so.
Ein wesentlicher Kritikpunkt, finde ich, an Hartz IV. hier, dass man auf diese Art und Weise den Betroffenen die Schuld zuschiebt. Und deswegen sind ja auch die sogenannten Harzer, werden verhöhnt, über die werden Witze gemacht, sie werden als Faulenzer, als Drückeberger, als Sozialschmarotzer bezeichnet. Und übrigens Gerhard Schröder, der ja ein wesentlicher, sagen wir mal, Initiator auch dieses Reformprozesses war, der hat das Ganze begonnen mit einem Interview in der Bild-Zeitung, wo die Schlagzeile war, es gibt kein Recht auf Faulheit. Also dahinter steckte der Vorwurf an die Betroffenen, eure Arbeitslosigkeit beruht darauf, dass ihr zu faul seid. Und also genau das wollte man mit Hartz IV ändern. Mhm. Man wollte ihnen Druck machen, man wollte sie zwingen, auch mit der Keule im Grunde der Drohung, mit der, dass man nicht mehr das Existenzminimum erreicht, sondern im Grunde darunter fällt. Damit sollten die Menschen genötigt werden, jeden Job anzunehmen und damit dem Arbeitsmarkt natürlich in irgendeiner Form auch zur Verfügung zu stehen.
Ja. Und jeder, der nicht bereit war, jeden Job anzunehmen, galt als faul. Also unabhängig davon, wie zumutbar oder eben doch unzumutbar auch die angebotene Arbeit oder Arbeitsangelegenheit war.
Genau, also der Berufs- und Qualifikationsschutz, den es vorher bei der Arbeitslosenhilfe noch gab, der wurde jetzt praktisch zerschlagen. Also dass man, natürlich gab es auch bei der Arbeitslosenhilfe großen Druck und es gab auch eine Bedürftigkeitsprüfung. Wer also ein Vermögen besaß oder mehrere Häuser, der bekam auch die Arbeitslosenhilfe nicht. Aber all das wurde jetzt verschärft. Es wurde dafür gesorgt, dass derjenige, der zum Beispiel jahrzehntelang gearbeitet hatte, zuerst mal sein Vermögen aufbrauchte, sein Haus verkaufen musste. Auch das war eben mit den Hartz-Gesetzen verbunden, dass man im Grunde den Menschen die Möglichkeit nahm, in Würde das zu haben, was man so als Leistungsgerechtigkeit bezeichnet. Also gerade die Reformer hatten die Leistungsgerechtigkeit ja ganz hochgehalten und immer gesagt, Leistung muss sich lohnen. Das war ja nicht nur das Mantra von Guido Westerwelle, sondern auch derjenigen, die die Hartz-Gesetze gemacht haben, also Wolfgang Clement zum Beispiel, der ein glühender Verfechter von Hartz IV war, der hat das sicher ganz hoch gehalten. Auf der anderen Seite wurde sogar diese Leistungsgerechtigkeit mit Füßen getreten, denn derjenige, der jahrzehntelang gearbeitet hatte, dem nützte es nichts, dass er im Grunde eigentlich eine Lebensleistung schon erbracht hatte, sondern er wurde behandelt wie jemand, der noch nie gearbeitet hatte.
Mhm. Es ist ja auch so, das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, dass also die, dass also viele Menschen angeblich in Arbeit gebracht wurden, aber wir diese Erwerbsarbeit, also 40 Stunden Arbeit die Woche oder vielleicht sogar mehr, gar nicht mehr zur Existenzsicherung ausreicht.
Genau.
Haben Sie da im Rahmen Ihrer Forschung irgendwelche Zahlen oder Anhaltszahlen, wie groß die Gruppe derer ist, die also aus der Arbeitslosenversicherung oder aus der Arbeitslosenstatistik offiziell herausfällt, aber tatsächlich auf Unterstützung trotz Vollerwerbsarbeit oder beziehungsweise Vollzeitarbeit angewiesen sind?
Also von den 1,3 Millionen sogenannten Aufstockern, also die Hartz IV im Grunde deshalb in Anspruch nehmen müssen, weil ihr Lohn zu niedrig sind, sind zwischen ein Drittel und der Hälfte vollzeiterwerbstätig und auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Und es reicht trotzdem nicht aus, um davon leben zu können. Und das zeigt deutlich, dass wir eben, Stichwort Prekarisierung, immer mehr in einer Gesellschaft leben, wo man zum Teil sogar mehrere Jobs haben muss, um sich über Wasser zu halten und aber trotzdem auf keinen grünen Zweig kommt. Also die sogenannten Multijobber, die morgens Zeitungen austragen, die mittags im Schnellrestaurant arbeiten und abends noch Pizzen ausfahren müssen, um leben zu können. Und das nimmt zu. Ich bezeichne das als eine US-Amerikanisierung des Sozialstaates und auch eine US-Amerikanisierung des Arbeitsmarktes. Ja. Und was vielleicht noch interessant ist, ich will noch eine Zahl nennen. 75 Milliarden Euro hat der Staat mit dem Arbeitslosengeld II, also das im Volksmund Hartz IV ja auch genannt wird, ausgegeben, nur für Aufstocker. Das heißt, um zu niedrige Löhne im Grunde zu subventionieren oder anders gesagt, um Unternehmer zu bezahlen, die Lohndumping betreiben und die Löhne zahlen, von denen man nicht leben kann.
Ja, es gibt ja, also aus den USA zur Regierungszeit von Bill Clinton gab es einen Witz, der ging so. Bill Clinton hat 4 Millionen Arbeitsplätze geschaffen, ich selbst habe 5 davon.
Ja.
Und das ist also auch für uns, für unsere Situation bezeichnend geworden. Aber dieses Lohndumping, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Es gibt ja auch von den Kritikern jetzt an der in der Krise, in der sogenannten Euro-Krise, ja auch die Kritik von außerhalb, dass also die Bundesrepublik durch eben diese Hartz-IV-Gesetze und durch den Umbau des Sozialstaates oder den Abbau des Sozialstaates auch ein internationales Lohndumping ausgelöst hat, das viele Nachbarn in Europa auch mit in die Krise getrieben hat. Kann man das tatsächlich so sagen?
Also ich sehe auch diesen internationalen Zusammenhang von Hartz IV. Also die Hartz-Gesetze haben zum Beispiel, das ist jetzt nicht Hartz IV, sondern schon Hartz II, die Einführung von Mini- und Midi-Jobs, auch die Liberalisierung der Leihe bzw. Zeitarbeit. Damit hat man also den Lohn in Deutschland und das ganze Gehaltsniveau unter Druck gesetzt und in der Tat hat man im Grunde damit andere Volkswirtschaften, zum Beispiel die der südeuropäischen EU-Peripherie, niederkonkurriert. Also das, was uns jetzt durch Griechenland als angebliche Staatsschuldenkrise begegnet oder zurückfällt auf uns wie ein Bumerang, ist ausgelöst worden, ganz wesentlich mit durch die Bundesrepublik und durch deren Lohndumpingstrategie, ausgedrückt in den Hartz-Gesetzen. Und was wir natürlich als Folge sehen, ist, dass die betroffenen Länder haben nicht mehr so viel exportieren können, mussten mehr importieren und haben die wachsenden Importe über kreditfinanzierte Programme bezahlt, was sich in ihren Staatsschulden niedergeschlagen hat. Und wenn jetzt also Griechenland überschuldet ist, dann hat das ganz wesentlich auch damit zu tun, dass die Bundesrepublik eine solche Niedriglohnstrategie betrieben hat. Für mich ist das also völlig absurd, dass wir in der Bundesrepublik 217 Milliarden Euro Exportüberschuss im letzten Jahr hatten, was ein riesiges Ungleichgewicht in der Europäischen Union natürlich bedeutet, dass die anderen Länder Defizite haben und die Bundesrepublik also einen solch riesigen Betrag mehr exportiert als importiert und damit natürlich die Ungleichgewichte verstärkt und dann auch die Folgen zu tragen hat. Also die Verarmung in Griechenland und auch die Massenarbeitslosigkeit da ist mit ausgelöst worden dadurch, dass im Grunde die Hartz-Gesetze beigetragen haben, Arbeitslosigkeit zu exportieren.
Lassen Sie uns doch noch mal zu den Sanktionen zurückkommen. Da hatte die Kollegin noch was sie fragen wollte.
Ja, zu dem Grundsatz fordern und fördern gehört es ja, dass sofort eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen wird mit dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Da wird dann genau festgelegt, wie gefordert und gefördert wird. Und es werden auch Sanktionen ausgesprochen und durchgeführt, wenn sich derjenige nicht an Vereinbarungen hängt. Also mir sind jetzt Zahlen bekannt, dass 2012 über 1 Million solcher Sanktionen ausgesprochen wurde und auch durchgesetzt wurde. 700.000 davon etwa sind auf Meldeversäumnisse zurückgegangen. Und davon wiederum knapp die Hälfte wurden durch Widerspruchsverfahren und Klageverfahren eingeklagt und waren auch erfolgreich. Also das würde ja auch dafür sprechen, dass viele Sanktionen ungerechtfertigt zum einen ausgesprochen wurden und durchgesetzt wurden und zum anderen stellt sich die Frage, wie man da grundsätzlich zusteht, wenn es um ein Existenzminimum geht, mit dem auch sowas wie menschenwürdiges Leben überhaupt noch unterstützt und gewährleistet wird und man dieses dann sanktioniert in verschiedenen Stufen, aber nach der ersten nach dem ersten Meldeversäumnis eine Reduktion um 30%, dann nochmal 60%.
Also bei den Meldeversäumnissen sind es nur 10%, aber bei den Pflichtverletzungen sind es 30% und dann 60% und bei den unter 25-Jährigen, das ist nun noch so eine Paradoxie, wenn nicht Perversität, bei den unter 25-Jährigen wird bei der zweiten Pflichtverletzung, also wenn jemand irgendeine Trainingsmaßnahme, ein Bewerbungstraining ablehnt mitzumachen oder einen Job nicht antritt, den man ihm anbietet, dann wird die Sanktion verhängt, dass nicht nur die Geldleistung gestrichen wird, sondern auch Miete und Heizkosten vom Jobcenter nicht mehr getragen werden. Das heißt, der Staat produziert bei jungen Menschen Obdachlosigkeit. Also das ist sowas Absurdes, weil überall auf der Welt, ich glaube, es wird wahrscheinlich kein Land auf der Welt geben, wo das anders ist, werden Jugendliche weniger hart angefasst als Erwachsene. Das ist auch im Strafrecht bei uns so. Wenn ein 17-Jähriger jemanden totschlägt, wird er weniger hart bestraft, als wenn das ein 50-Jähriger macht. Das hat auch guten Sinn, weil ein 17-Jähriger seine Persönlichkeit erst noch entwickelt und man will ihm diese Chance geben, dass er das tut. Nur bei Hartz IV, da ist es genau umgekehrt. Da wird der junge Mensch sehr viel härter angefasst als der Erwachsene. Aber bei den genannten Zahlen, die natürlich auch erschreckend schon für sich sind, muss man noch Folgendes beachten. Also die 1 Million Sanktionen bedeuten nicht, dass 1 Million Menschen sanktioniert worden sind. Und die 700.000 Meldeversäumnisse zeigen, dass meistenteils die Betroffenen gar nichts Schlimmes machen, sondern sie öffnen zum Beispiel irgendwelche Briefe des Jobcenters nicht mehr, weil sie inzwischen so erstarrt sind in Angst. So, wenn jetzt das Jobcenter merkt, der Betroffene reagiert nicht, dann kommt der nächste Brief und damit das nächste Meldeversäumnis. Also das heißt, es ist ein Teufelskreis in Gang gesetzt und die Betroffenen werden gewissermaßen bestraft für etwas, was nur damit zu tun hat, dass sie eingeschüchtert sind, dass sie gegängelt werden, dass sie entmündigt werden. Und ich nenne deswegen auch Hartz IV ein totalitäres System. Die Kontrolle ist total über den Menschen, die da angestrebt wird. Und auch das ist verbunden mit diesem neuen Arbeitsmarktregime, dass man eben die Menschen in ihrer Würde überhaupt nicht mehr ernst nimmt, sondern da werden Sozialdetektive losgeschickt, die zum Beispiel gucken sollen, ob jemand im Bett alleine gelegen hat oder ob nicht jemand vielleicht, der unterhaltspflichtig gemacht werden könnte, mit ihm zusammengenächtigt hat. Also das sind wirklich Zustände, die eines Sozialstaates, wie er im Grundgesetz steht, unwürdig sind.
Ja, und auch dieses besonders harte Anfassen von unter 25-Jährigen könnte man ja auch auf dem Hintergrund erklären, dass da eben eine ganz, auch diese autoritäre Erziehermentalität.
Ja, ich würde das als schwarze Pädagogik bezeichnen. Ja. Also das ist die Vorstellung, je härter man die Jugend anpackt, umso toller wird der Charakter. Also man muss ihn nur ordentlich rannehmen, dann wird das was. Also das ist eigentlich eine Vorstellung, die in der Erziehungswissenschaft seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten überholt ist, wo man weiß, mit Anreizen kann man sehr viel mehr erreichen, wenn man Menschen motiviert, wenn man sie anleitet, aber nicht, wenn man sie auf diese Art und Weise gängelt und sanktioniert. Und auch das Wort fördern und fordern, es hört sich ja, das war so ein Verkaufsslogan für Hartz IV, damit hat man das Ganze dem Volk schmackhaft gemacht, weil es für viele Menschen auch logisch klingt. Man muss beides, man muss auf der einen Seite die Menschen fördern und auf der anderen Seite dann aber auch von ihnen verlangen können, dass sie irgendwie eine Gegenleistung erbringen. Für mich ist das die Marktlogik, die da jetzt seitens des Neoliberalismus in den Sozialstaat hinein implantiert wird, obwohl der Sozialstaat unter Bismarck im 19. Jahrhundert entstanden ist. Bismarck war ja kein Kommunist oder Sozialist, aber der Sozialstaat sollte eigentlich die Übel und die unsozialen Kollateralschäden kapitalistischen, industriegesellschaftlichen Wirtschaftens abmildern und lindern. Und was macht man jetzt? Man führt genau diese Konkurrenz- und Marktlogik. Gibst du mir was, gebe ich dir was. Die führt man jetzt in den Sozialstaat ein, obwohl natürlich im Artikel 20 und im Artikel 28 unseres Grundgesetzes als so Sozialstaatsgebot nicht steht, die Bundesrepublik Deutschland ist dann ein sozialer Bundesstaat oder ein sozialer Rechtsstaat, wenn der Arbeitslose eine Gegenleistung erbringt, sondern da steht schlicht und ergreifend, die Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer Bundesstaat bzw. ein sozialer Rechtsstaat, was in der Sprache der Juristen heißt, sie soll es sein.
Weil Sie jetzt gerade auch die Erziehungs- und die althergebrachte Sichtweise, das erinnert ja auch an wilhelminische Zeiten, ist bei der Lektüre Ihres Buches mir etwas aufgefallen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst habe. Es gab schon mal einen Herrn Harz, der...
Es war
zwar nicht der Herr Peter Harz, das war der Herr...
Gustav Harz,
ja, in der Weimarer Republik. Und in der Weimarer Republik war es ja so, dass also durch die Weltwirtschaftskrise, oder anders gesagt, es gab also nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, gab es die Weimarer Republik und es gab den Versuch, dort auch eine Arbeitslosenversicherung, die weitergehend war als das, was zu Bismarcks Zeiten eingerichtet wurde, zu etablieren. Das hat man dann auch getan. Und dann kam die Weltwirtschaftskrise und mit einem Mal kippte dieses ganze Konzept und da trat auf einmal dieser Herr Gustav Harz auf die Bühne. Vielleicht können Sie mal kurz nochmal die Parallelitäten in dieser geschichtlichen Entwicklung aufzeigen.
Ja, die gehen noch viel weiter als nur, dass es sich um Nachnamensvettern handelt, die wahrscheinlich nicht verwandt oder verschwägert waren. Aber der Gustav Harz hat auch schon die Arbeitslosen als Kunden bezeichnet in einem Buch, das er 1928 geschrieben hat. Der Irrweg der deutschen Sozialpolitik und der Weg zur sozialen Freiheit hieß das. Und wie dieser Titel eigentlich schon verrät, hat er dieselbe Kritik am Sozialstaat geübt, die heute Neoliberale üben, nämlich der Sozialstaat sei ein teures Bürokratiemonstrum, das die Bürger ihrer Freiheit beraube, und seine Vorschläge gingen schon in dieselbe Richtung wie dann die Vorschläge von Peter Harz. Er schlug nämlich vor, dass man die Sozialversicherung mehr oder weniger abschaffen solle, und stattdessen schlug er sogenannte Sozialsparkassen vor. Das war eigentlich das Konzept, das dann die rot-grüne Koalition mit der Riester-Reform verfolgte. Also private Altersvorsorge, die Einzelnen sollen ansparen, nach dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Und so sollte jeder selbst vorsorgen. Und genau dieselbe Idee hatte eigentlich Gustav Harz auch schon, der, und das ist ja nun auch ziemlich interessant, ein Parteigänger und Reichstagsabgeordneter der Deutschen Nationalen Volkspartei war, also einer Partei, die man heute wahrscheinlich am ehesten mit der AfD vergleichen würde. Und aus dieser Ecke kamen die Reformvorschläge, die sehr marktradikal waren und die im Grunde, auch weil sie eben Austeritäts- oder Sparpolitik beinhalteten, so eine ähnliche Richtung einschlugen, wie die auch heute durchaus gängig sind. Ja. Nämlich der Staat muss in der Krise sparen, statt zu erkennen, dass genau das Gegenteil richtig ist. In der Krise muss der Staat dafür sorgen, dass es öffentliche Investitionen gibt und dass die Wirtschaftstätigkeit angekurbelt wird.
Wenn man natürlich auch die Konsequenzen, die sich aus der Weimarer Republik ergeben haben, betrachtet, wie würden Sie einschätzen, besteht für uns eine ähnliche Gefahr? Also Weimarer Republik endete ja dann mit dem Hitlerfaschismus oder mit der Übernahme des Faschismus in der Macht in Deutschland, auch eben wegen dem sozialen Spannungsfeld, das da erzeugt wurde. Sehen Sie für uns ähnliche Gefahren am Horizont?
Also es gibt sicherlich solche historischen Parallelen, wenngleich ich jetzt nicht so weit gehen würde, das tun Sie sicher auch nicht, gewissermaßen einen neuen Faschismus vor der Tür zu sehen oder dass die neuen Faschisten also an das Tor des Kanzleramtes klopfen, aber dass es Gefahren einer Rechtsentwicklung gibt in Krisenzeiten, wenn eine solche Austeritätspolitik, das heißt Kürzung von Sozialleistungen, von Renten, von Löhnen gemacht wird, das sieht man jetzt in Griechenland, wo ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn die jetzige Syriza-Regierung scheitert, beispielsweise am Widerstand von Wolfgang Schäuble und den anderen EU-Ländern, die diese Form von Rettungspolitik weiterführen wollen, dann besteht die Gefahr, dass die Goldene Morgenröte, also die faschistische Partei in Griechenland, dass die gewissermaßen die Enttäuschten und Entsetzten auf ihre Seite zieht. Und das heißt, eine solche Politik der Kürzung bei den sozial Benachteiligten führt zwangsläufig dazu, dass Menschen abgeschreckt und enttäuscht werden. Und der Untertitel meines Buches, Auf dem Weg in eine andere Republik, ist zwar mit einem Fragezeichen versehen, aber ich beschreibe ja sehr deutlich, dass es schon heute so eine Tendenz gibt, dass im Grunde auch die Demokratie gefährdet ist. Nicht nur der Sozialstaat wird demontiert, sondern die Hartz-IV-Betroffenen, die Armen, die sozial Benachteiligten gehen auch immer weniger zur Wahl. Es gibt Stadtteile in Köln bei der letzten Bundestagswahl beispielsweise, wo Hochhäuser sind und viele Hartz-IV-Betroffene leben. Da ist die Wahlbeteiligung 42,5% und auf der anderen Seite in den Villenvierteln, da ist sie 89%, das heißt mehr als doppelt so hoch. Und das zeigt, die sozial Benachteiligten ziehen sich immer stärker aus dem Willensbildungs- und Entscheidungsprozess zurück, in der, wie ich finde, auch durchaus richtigen Erkenntnis, dass die etablierten Parteien ihre Interessen immer weniger vertreten. Und das Ergebnis ist aber, dass die etablierten Parteien noch mehr dazu neigen, diese Interessen mit Füßen zu treten, weil ja die Etablierten sie wählen und zwar in einem höheren Teil auch zur Wahl gehen. Und das heißt, man wird sich womöglich noch weniger kümmern um die Armen und um die Hartz-IV-Betroffenen. Und das heißt, wir haben auch eine Spaltung nicht nur der Sozialstruktur, sondern wir haben auch eine Spaltung in der Demokratie. Das Land spaltet sich sozial und es spaltet sich politisch. Und ich sehe die Gefahr einer zunehmenden Rechtsentwicklung, auch wenn das nicht gleich im Faschismus enden muss.
Ja, wir müssen jetzt leider bald zum Ende kommen. Noch eine Frage. Ja, die Aussichten sind eher dunkel oder eher negativ. Sehen Sie auch noch sehen Sie eine Perspektive für eine soziale Gesellschaft, für einen Sozialstaat im eigentlichen Sinne?
Also ich sehe diese Chance, sonst würde ich weder so ein Buch schreiben noch viele Vorträge halten in diese Richtung. Ich will ja den Menschen auch Mut machen. Ich will sie nicht in die Resignation treiben. Da sind schon viele Hartz-IV-Betroffene ohnehin. Sie ziehen sich zurück aus öffentlichen Zusammenhängen. Sie sind wütend. Sie sind enttäuscht von dieser Art von Demokratie. Aber ich sehe auch die Möglichkeit, dass man sowohl in Parteien, aber auch in den Wohlfahrtsverbänden, in den Kirchen, in den Gewerkschaften, bei Globalisierungskritikern wie Attac, dass man ein breites Bündnis schafft, das gegen diese unsoziale Politik gerichtet ist. Und vielleicht kann ja die neue griechische Regierung auch für Europa so eine Art Fanal sein, dass es auch anders geht.
Ja, Herr Butterwegge, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung standen heute, um über die Thematik 10 Jahre Hartz IV zu sprechen. Aber ich möchte Sie jetzt nicht verabschieden, ohne wenigstens noch einmal ausdrücklich auf Ihr Buch hinzuweisen, in dem die Punkte, die wir jetzt heute hier nur oberflächlich in einer noch nicht mal 40 Minuten Radiosendung ansprechen konnten, hinzuweisen. Also Ihr Buch heißt Hartz IV und die Folgen, Auf dem Weg in eine andere Republik, und ist erschienen im Belz Juventa Verlag. Und zum Preis von 16,80 Euro zu, glaube ich, soweit ich das jetzt sehe, zu erstehen. Und dort kann also die geneigte Zuhörerin, der geneigte Zuhörer durchaus die einzelnen Punkte, die wir jetzt tatsächlich wirklich nur subjektiv und oberflächlich ankratzen konnten, nochmal in der Gänze nachvollziehen und ihre Aussagen selbst nochmal für sich auf den Prüfstand stellen. Sie sind aber auch öfters auf Reisen unterwegs. Haben Sie demnächst wieder mal eine Veranstaltung hier im Frankfurter Raum?
Also ich war im Haus am Dom, um das Buch vorzustellen, ja, in einer Diskussionsveranstaltung. Und ab und zu werde ich natürlich auch nach Frankfurt eingeladen, wo, das ist mein Eindruck, ja doch recht viele Menschen engagiert sich auch in der Anti-Hartz-Bewegung engagieren. Und da komme ich von Zeit zu Zeit immerhin eingeladen von ganz unterschiedlichen Gruppierungen und Initiativen. Und das wird sicherlich demnächst auch wieder der Fall sein. Und dann können Sie es ja ankündigen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Butterwegge. Wir bleiben in Kontakt und ich bedanke mich nochmal jetzt zum 12. Mal bei Ihnen, dass Sie sich heute extra die Zeit für uns genommen haben.
Gerne.
Ja, vielen Dank.
Und ja, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Und unsere Zuhörer, die bleiben jetzt bitte am Hörer, am Lautsprecher, denn es gibt jetzt nochmal eine Kleinigkeit auf die Ohren und dann wenden wir uns unserem nächsten Thema hier in der Sendung zu. mit unserem Gast. Und jetzt gibt es zum Abschluss des Themas noch eine kleine Musik dazu. Ja, das war Musik von Thomas Schaufel, Heinz Ersam, Daniela Piselli und Romana. Ja, das ist immer noch das ABS-Magazin, heute am 4.3.2015. Und wir haben jetzt noch einen weiteren Gast im Studio, den ich hiermit nochmal recht herzlich begrüßen möchte. Hallo Arno.
Hallo.
Und wir haben uns jetzt nochmal versucht, für die letzte Viertelstunde das Thema Tarifautonomie nochmal auf die Agenda sozusagen, auf unsere ganz persönliche Sendungsagenda zu bringen. Tarifautonomie, das ist ja so ein Ding, was die ganze Zeit durch die Medien geistert, in Verbindung auch mit den Tarifauseinandersetzungen der letzten Zeit, der sogenannten Spartengewerkschaft, ob es Cockpit ist oder ob es die Eisenbahner sind, also die Lokführergewerkschaft. Und da hat jetzt also die Bundesregierung, vertreten durch Frau Nahles, SPD, einen Gesetzentwurf eingebracht, um sozusagen in diesen Tarifdschungel, in diesen vermeintlichen, etwas Ordnung zu bringen. Man kann vielleicht noch sagen, dass also die Spartengewerkschaften in der Form noch gar nicht so lange existieren. Seit einigen Jahren ist das so. Es geht zurück auf ein Bundesarbeitsgerichtsurteil oder Bundesverfassungsgerichtsurteil, in dem also geklagt wurde, dass auch kleinere Gewerkschaften für ihre Gruppen, die sie vertreten, auch selbst Tarifverhandlungen führen dürfen. Und darüber ist also diese vertragte Situation, die vermeintlich vertragte Situation für die Politik und für die Arbeitgeber entstanden, Arno. Wie ist da deine Sicht zu dieser Tarifautonomie, was ja eigentlich nichts mit Autonomie zu tun hat, wenn man alle in einen Topf schmeißt?
Ja.
Schmeißen will.
Also die Problematik ist natürlich für den Einzelnen, der jetzt erleben muss, dass eine relativ kleine Gruppe wie Fluglotsen gut organisiert einen Streik macht und damit praktisch einen gesamten Betrieb stilllegt. Das ist natürlich dann in der Folge, ich bekomme mein Flugzeug nicht, ich habe Komplikationen und Ärger. Und das ist eine Steilvorlage für eine schlechte Presse. Man stellt das dann so hin, als würde hier eine kleine Klientel von Gutverdienern, was vielleicht für die Cockpit-Vereinigung noch zutreffen mag, sich mit unangemessenen Begriffe wie Geiselnamen und so weiter der Allgemeinheit schmücken das Ganze dann aus, sich selbst in eine vorteilhafte Situation bringen wollen. Das ist aber meines Erachtens eine sehr unfaire Sichtweise, vor allen Dingen, wenn man sich die Zusammenhänge anschaut und auch die Verhältnisse in anderen Ländern, die das Interesse, sich selbst zu vertreten mit einer Spezialqualifikation, wäre ja ganz leicht zu durchbrechen, indem man diese Spezialqualifikation einfach durch Ausbildung einem größeren Anteil an der Belegschaft zugänglich macht und damit dann die Privilegierten, die gerade in dieser Funktion sind, keine Möglichkeit mehr hätten, alleine zu bestimmen, dass nur sie jetzt über Streik oder Nicht-Streik entscheiden. Mein Punkt ist, dass ich die allgemeine Ablehnung von speziell Eisenbahnstreiks durch Lokomotivführung als sehr unausgewogen empfinde und dass ich dagegen einfach ein bisschen Aufklärung zur Sache stellen wollte.
Ja, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht an die Sendung, die ich zusammen mit dem Jan Umsonst gemacht habe. Im Dezember war das letzten Jahres noch und da hatten wir uns auch mal ausgelassen über dieses Thema. Spartengewerkschaften. Gibt es ja auch noch andere Bereiche. Also es gibt ja auch die Mediziner, Marburger Bund, die ja auch vor etlichen Jahren für sich einen ordentlichen Happen geholt haben. Gab es eigentlich von der Politik her keinen großen Aufreger deswegen. Wenn es aber jetzt nicht akademische Berufsgruppen betrifft, die also auch sagen, auch das, was die dort können, das können wir auch, gibt es doch einmal einen Aufreger. Wie würdest du das einschätzen, warum das jetzt gerade so dieses Gefälle ist? Gibt es da unterschiedliche Wertigkeiten in der Wahrnehmung, was die Arbeit des Einzelnen in dieser Gesellschaft wert ist oder nicht wert ist, vor allen Dingen, wenn sie nicht eine akademische Grundlage besitzt?
Also das spielt sicherlich eine Rolle, wobei man hier sagen muss, auch die Ärzteschaft wird nicht immer fair behandelt und gilt als Spitzenverdiener Gruppe, was zu einem gewissen Prozentsatz sicherlich zutrifft. Es gibt sehr viele Ärzte, die gut verdienen, aber deswegen ist ja nicht jeder Arzt ein Spitzenverdiener.
Naja, also es gibt viele, die arbeiten eigentlich für einen Hungerlohn. Also als Berufseinsteiger ist das durchaus nach 7 Jahren Berufsausbildung, Facharztausbildung und so weiter ist das. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Diese Tarifautonomie wird uns ja als geneigten Bürger, Bürgerin ja als eine Errungenschaft, also um Frieden in die Wirtschaft zu bringen und den Arbeitsprozess, den Fluss der Arbeit nicht zu stören. Aber eigentlich ist doch eher das Tarifrecht und das Recht, um Tarife zu kämpfen, zum einen ein Hilfsmittel, um den sozialen Frieden in der Gesellschaft zu bewahren, um Auseinandersetzungen nicht auf eine Ebene zu heben, die dann tatsächlich gesellschaftliche werden und die dann nicht mehr mit Argumenten, sondern unter Umständen mit Waffen oder mit anderen Dingen geführt werden. Also hat auch zur Stabilität der bundesrepublikanischen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten beigetragen. Aber jetzt auf einmal reicht das nicht mehr, sondern es geht ja darum, den wirtschaftlichen Rahmen so günstig zu stecken, dass die Wirtschaft florieren kann, ohne dass sie irgendwie sich mit größeren Hemmschuhen befassen soll. Oder ist das eine falsche Einschätzung? Wie würdest du das persönlich aus deiner persönlichen Sicht bewerten?
Naja, ich stimme da schon zu. Die Sichtweise, dass Streiks irgendwie ärgerlich sind, ist natürlich leicht zu teilen. Niemand freut sich, wenn der Zug nicht fährt. Gleichwohl ist jeder Streik aber eine Leistung an der Gesellschaft, denn sie führt dazu, dass Ausgrenzungen und Dumping nicht mehr passieren. Und wenn wir jetzt schauen, was die gegenwärtige Verhandlungsproblematik ja ist ja, dass die Lokführergewerkschaft, also wenn ich nochmal auf die Züge zu sprechen komme, auch für das andere zugbegleitende Personal den Vertretungsanspruch erhebt. Und das ist ja genau das Gegenteil von einer nur auf sich selbst gerichteten Klientelwirtschaft. Genau das scheint aber dem Arbeitgeber vollkommen unakzeptabel zu sein. Und man muss hier den Grund ganz einfach sehen. Ein Streik ist dazu da, dem Arbeitgeber wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Das ist der Sinn eines Streiks. Das gilt als unfein, vielleicht das zu sagen. Aber das ist der Sinn. Und mit je weniger Gefahr man das machen kann und je effizienter das dann wird, desto mehr wird ein Streik verheben. Die Arbeitgeberseite hat immer die Möglichkeit, durch Qualifikation anderer Mitarbeiter eine solche Waffe zu entschärfen. Das möchte sie aber offenbar nicht.
Gut, und Streik ist ja auch sozusagen, also das Recht auf Streik ist ja auch ein legitimes Mittel, ein über Generationen und auch mit Blut erstrittenes Mittel, um eine gesellschaftliche Auseinandersetzung eben mit anderen Mitteln als mit Gewalt oder solchen Dingen zu führen. Wieso hängt sich ja jetzt die SPD eigentlich, die gute alte Tante SPD, also die Spezialdemokratie, warum hängt die sich jetzt sozusagen entgegen der Interessen ihrer Mitglieder, die ja auch viele in Gewerkschaften organisiert sind, warum hängt die sich jetzt so aus dem Fenster? Was meinst du, was könnte da? Ja klar, man kann da jetzt nur mutmaßen, dann müsste man die Frau Nahles jetzt hier haben und sie fragen, warum sie das macht oder warum sie sich da zur Galionsfigur machen lässt. Aber könntest du trotzdem versuchen, eine Einschätzung zu geben?
Ja, also die Gründe dafür sind mir natürlich nicht bekannt. Wir haben aber ja gerade mit dem Hartz-IV-Thema auch die erstaunliche Tatsache zur Kenntnis nehmen müssen oder in Erinnerung rufen müssen, dass ausgerechnet ein SPD-Kanzler quasi den Sozialstaat angefangen hat abzuschaffen. Das scheint paradox, aber hat seine Gründe. Und ich weiß nicht, wie die politischen Absichten von Frau Nahles sind, aber hier, das hat sicherlich auch mit der Großen Koalition zu tun. Ich finde es ungeschickt, sich davon dran zu stellen als SPD-Ministerin. Und das Interesse der Gewerkschaften ist ja auch gespalten. Innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes gibt es zwar eine klare Beschlusslage, dass Einschränkungen ins Streikrecht und die angestrebte Majorisierung oder Alleinvertretung der größeren Gruppe würde ja einen solchen Eingriff bedeuten. Trotzdem sind große Gewerkschaften wie eben die IG Metall durchaus dafür. Nun muss man aber sehen, dass Gewerkschaften auch untereinander in einem gewissen Wettbewerb stehen. Und ich kenne die Gründe, die jetzt zu dieser Beschlusslage geführt haben, nicht. Aber ich weiß, dass zum Beispiel bei Zulieferfirmen IG Metall mit Verdi zum Beispiel in einem Vertretungsstreit oder Konflikt in gewisser Weise ist. Hier wird vielleicht von einzelnen Gewerkschaften ein Vorteil gesehen, weil sie sagen, wir gewinnen an Mitgliederbasis, wir gewinnen an Streitkraft. Auf der Arbeitgeberseite ist der Vorteil aber ganz klar für mich. Man kann gelbe Gewerkschaften gründen? Man kann die paradoxe Situation herstellen, dass Verdi die Ärztehonorare aushandelt oder umgekehrt der Marburger Bund die der Pfleger, was mir also beides vollkommen absurd erscheint. Und vor allen Dingen der Begriff der gelben Gewerkschaft spielt hier eine wichtige Rolle. Ich glaube, das muss man erklären.
Ja, vielleicht kurz
gelbe
bitte.
Gewerkschaft sind prinzipiell arbeiternahe Gewerkschaften, die sehr finanziell unterstützt werden.
Du meinst
arbeitgebernahe Gewerkschaften, die sehr unterstützt werden und wo Arbeitgeber durchaus sanften oder auch brutalen Druck ausgeben können, die Mitgliedschaft zu erzwingen. Und so würde die Arbeitgeberseite jegliche andere Gewerkschaft mit diesem Mittel ausheben können. Mhm. Und ich glaube, das wird nicht genügend gesehen und stellt für mich eine große Gefahr für den sozialen Frieden und überhaupt für die Tarifautonomie dar.
Jetzt ist es ja so, die Zeit hier bei uns ist leider begrenzt, aber lass uns nochmal darauf eingehen, Verdi, NGG und die GEW wollen das jetzt so in der Form nicht hinnehmen und da gibt es also Bestrebungen, eine Unterschriftenaktion vielleicht, durchzuziehen. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, in welche Richtung das gehen soll, was da die Forderungen sind?
Ja, also die Forderung ist, dass die Änderung der des jetzigen Status quo durch den Referentenentwurf, der vorliegt, nicht akzeptiert werden soll und notfalls durch Klage nichtig gemacht werden soll. Und natürlich will man hier durch eine Unterschriftensammlung dem vorbeugen und klar machen, dass eine große Anzahl der gewerkschaftlich Organisierten oder auch nicht Organisierten, jedenfalls der Bürger, hier Bedenken hat und dass man das einfach nicht machen sollte.
Und an wen soll das dann gerichtet werden? Soll das dann der Frau Nahles auf dem Schreibtisch kommen? Oder Frau Nahles auf den Schreibtisch kommen? Oder soll das bei der Frau Bundesangie landen? Oder wie?
Ganz sicher beides. Ja. Und das ist ja der Sinn einer jeden Petition, dass man zeigt, wie wichtig die Gruppe ist, die man vertritt und die auch das durch Unterschrift, das ist ja eine aktive Meinungsäußerung, unterstützt.
Ja, Arno, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst und wir auch dieses Thema nochmal kurz ansprechen konnten. Ich denke, da das jetzt auch alles noch ein bisschen im Fluss ist, wir werden uns auch als ABS-Magazin, wie es unsere Art ist, auch immer wieder mit diesen Themen beschäftigen. Und auch dieses Thema hatten wir ja schon mal, haben wir jetzt heute und werden wir dann auch versuchen, in Zukunft nochmal vielleicht in einem etwas exponierteren Rahmen unserer Sendung nochmal zur Sprache zu bringen. Jedenfalls danke, dass du da warst. Diese Unterschriftenlisten kann man die irgendwo beziehen?
Die kann man abladen auf der Webseite von Verdi, aber da wir sie ja schon mal hier haben, können wir sie auch benutzen.
Ja gut, also aber wer jetzt nicht hier ins Radio kommen kann und aber sich daran beteiligen möchte, der kann das auf der Internetseite von Verdi herunterladen. Ja, Arno, danke, dass du heute bei uns warst und für uns neigt sich jetzt die Stunde auch ganz deutlich ihrem Ende entgegen und was man auch daran erkennen kann, dass die Musik jetzt hier hochfährt. Und
aber wir haben noch einen allerletzten Hinweis zu geben. Bitte. In 2 Wochen ist der 18. März.
Genau.
Da ist das ABS-Magazin zweistündig von 16 bis 18 Uhr.
Yes.
Anlässlich der EZB-Eröffnung.
Feierlichkeiten. Auch immer, der 18. März. Wir werden 2 Stunden ABS-Magazin zusammen mit Virusmusik in einer Joint-Venture-Sendung machen. Und da ist auch das Stichwort Virusmusik. Es geht jetzt hier auch gleich weiter um 17 Uhr mit Virusmusik und zwar mit der Sendung Hörnerv. Und nächste Woche könnt ihr das ABS-Magazin wieder mit einer neuen Ausgabe, wie immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr hören oder ihr könnt morgen in der Zeit von 14 bis 15 Uhr die Sendung von heute nochmal nachhören. Oder falls ihr diese Zeit nicht habt, so geht auf die Seite absmagazin.de und dort ist unser Sendungsarchiv und dort könnt ihr die Sendungen der letzten 2 Jahre nochmal nachhören und dort wird auch diese Sendung von heute eingestellt werden. Und im Studio verabschieden sich jetzt die
Gabi
und der Nils.